Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Das ist ja so diffus. Das ist so, ich kann nicht mehr. Mein Körper gibt nicht mehr her. Oder man hat den Willen nicht oder diese Motivation auch nicht. Und dass man sich auch dann so wenig zutraut, weil man natürlich das Vertrauen in den eigenen Körper auch total erschüttert ist.
Herzrhythmusstörung, ein Infarkt oder ein angeborener Herzfehler. Eine Herzerkrankung ist für die Betroffenen oft ein Schock. Mit Medikamenten oder einer Operation können zwar die meisten Probleme gut behandelt werden, doch auch wenn die körperlichen Symptome unter Kontrolle sind, die psychischen Belastungen, die ein Herzleiden mit sich bringt, die können einem den Boden unter den Füßen wegziehen. Das Gefühl, dem eigenen Körper nicht mehr vertrauen zu können, so wie es der Betroffene gerade geschildert hat, unterschwellige Todesangst oder auch Nebenwirkungen von Medikamenten können das Leben stark einschränken und zu Depressionen oder Angststörungen führen. Auf der anderen Seite können auch psychische Belastungen das Herz beeinträchtigen. Das Broken Heart oder gebrochene Herz-Syndrom ist ein Beispiel dafür. Welche Behandlungsmöglichkeiten können helfen bei solchen Wechselwirkungen zwischen Psyche und Herz? Darum geht es in der Psychokardiologie. Und das ist heute unser Thema in der Sprechstunde. Ich bin Lennart Pyritz, schön, dass Sie dabei sind. Als Expertin für die Wechselwirkung zwischen Herz und Psyche ist Dr. Cora Weber aus Berlin zugeschaltet. Und an dieser Stelle einmal die ganz ausführliche Vorstellung. Sie ist Fachärztin für innere und psychosomatische Medizin, Chefärztin der Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an den Oberhavel-Kliniken in Hennigsdorf und Gastwissenschaftlerin an der Charité-Universitätsmedizin Berlin. Hallo Frau Weber.
Hallo, guten Morgen.
Schön, dass Sie dabei sind. Frau Weber, sich ein Herz fassen, das Herz ausschütten. In der Alltagssprache kommt ja schon diese enge Verknüpfung zwischen Gefühlen, zwischen Emotionen, psychischem Zustand und dem Herz zum Ausdruck. Die Medizin achtet aber erst seit relativ kurzem gezielt auf diesen Zusammenhang Psyche und Herz, oder?
Ja, genau. Also wir haben praktisch in den letzten 40, 50 Jahren eine Revolutionierung in der inneren Medizin und Kardiologie. Durch die neuen Techniken, durch die Herzkathetermöglichkeiten ist die Behandlung von Herzinfarkten, Herzrhythmusstörungen, Herzinsuffizienz revolutioniert worden. Das Sterberisiko ist deutlich gesenkt worden. Aber über diese ganzen technischen Neuerungen und Innovationen wie auch Medikamente wird die Psyche häufig vergessen. Denn die Aufenthaltsdauer in kardiologischen Kliniken beträgt 3 bis 5 Tage. Dann werden die Patienten schon wieder entlassen, kommen dann bestenfalls noch in eine Reha-Behandlung, müssen manchmal aber auch noch mal zu Hause auf diesen Platz warten. Und das psychologische Moment, das seelische Befinden der Patienten, dafür bleibt dann meistens keine Zeit.
Die Wechselwirkung zwischen Herz und Psyche, ich habe es schon kurz angedeutet, die können dabei in unterschiedliche Richtungen verlaufen. Also Herzerkrankungen können psychische Probleme bedingen oder psychische Belastungen können Herzprobleme auslösen oder verschlimmern.
Ja, ganz genau. Also wir haben einmal den sozusagen somatopsychischen Zusammenhang. Also es geht darum, dass zum Beispiel ein Herzinfarkt das ganze Ego erschüttert, das Selbstvertrauen, das Vertrauen in den eigenen Körper. Es hat eine große Bedeutung, wenn das Herz quasi gebrochen ist. Das führt dazu, dass ich vielleicht Angst habe, nicht mehr so arbeiten zu können wie vorher, dass ich nicht mehr so belastbar bin, dass ich vielleicht Angst habe, erneut ein Problem am Herz zu entwickeln. Und da kommt es dann häufig zu Depressionen oder Angststörungen oder auch Stressreaktionen im Gefolge einer solchen Herzerkrankung, also speziell eines Herzinfarktes oder einer vielleicht auch sogar Reanimation. Und umgekehrt wissen wir aber auch, dass Depressionen einen Risikofaktor dafür darstellen, eine koronare Herzkrankheit zu entwickeln.
Lass uns da mal sortieren und mit den Herzproblemen anfangen, die sich auf die Psyche auswirken. Und bevor wir weiter darüber sprechen, hören wir mal einen Betroffenen, einen Mann, der meiner Kollegin Anneke Meyer davon berichtet hat, wie ihn ein plötzlicher Herzstillstand aus der Bahn geworfen hat.
Naja, für mich selber war es gar nicht so dramatisch. Also das Ereignis selber. Es war beim Fußballspielen. Wir haben in Flutlicht gespielt und plötzlich ging für mich das Licht aus. Und ich dachte erst, es wäre ein Stromausfall. Und dann merkte ich aber, dass es ganz dunkel ist. Also ich habe keine Schatten und keine Umrisse und gar nichts mehr gesehen. Und dann bin ich runter auf die Knie und dachte mir noch, scheiße, was ist denn jetzt los? Und das war eigentlich mein letzter Gedanke. Von da an war ich 22 Minuten weg. Und man wacht halt auf und dann findet man sich wieder auf der Intensivstation mit dreckigen Fußballklamotten, schmutzigen Knien und fragt sich, was das jetzt war. Man hat keine Verletzung, es blutet nichts, man hat keinen Gips, es gibt keine offenen Wunden. Und trotzdem war irgendwas. Und das ist, glaube ich, das Schwerste zu ertragen, zu verstehen. Da war irgendwas und ich weiß nicht was. Ich weiß auch nicht so genau, warum. Und damit klarzukommen. Es hat eigentlich, ich sag mal, 1,5, 2 Jahre gedauert, bis es das so richtig realisiert hat, dass man eigentlich so etwas wie eine posttraumatische Belastungsstörung hat. Also das, das macht ja was mit einem. Ja. Das ist so eine innere Unsicherheit. Nee, alles in Ordnung, alles passt, alles super, nichts passiert. Und man gaukelt sich und den anderen vielleicht vor, dass es so ist. Aber man wird ja auch, weiß ich nicht, dünnhäutiger. Man wird sensibler, man ist innerlich verunsichert. Und das ist mir eigentlich 2 Jahre später mehr oder weniger auf die Füße gefallen. Ich habe meine langjährige Beziehung verloren. Die wusste nicht mehr, wie sie mit mir umgehen sollte. Und da war mir klar, ich muss jetzt irgendwas machen. Also das Erste ist natürlich dann eine Psychotherapie. Und da bin ich eigentlich auf die Selbsthilfegruppe gekommen. Dann trifft man halt, ich sage mir immer, nicht auf Gleichgesinnte, sondern auf Gleichbetroffene. Das kann Ihnen kein Kardiologe geben, weil der müsste sich mit Ihnen bei jedem Arzttermin mindestens eine Stunde unterhalten. Ich mag das aktiv angehen. Ja. Und das war so diese Hilfe oder diese Stütze, die mir eigentlich so die Selbsthilfegruppe gegeben hat.
Frau Weber, ein typischer Erfahrungsbericht, wie Sie ihn auch bei sich in der Klinik hören?
Ja, absolut. Also das war ein sehr eindrücklicher Bericht dieses Mannes, der praktisch überrascht wurde von dieser, ja, man muss schon sagen, einem wirklich traumatischen Erlebnis auf dem Fußballplatz. Und das ist etwas, was wir sehr häufig beobachten, dass erstmal praktisch wie so eine Anästhetisierung eintritt, dass erstmal anscheinend alles in Ordnung ist, dass Hilfe kommen, kardiologische Versorgung und dass die psychische Belastung eigentlich erst dann in einem Intervall auftritt und dann aber umso heftiger und häufig auch dazu führt, dass eben auch Partnerschaften sich zumindest verändern und manchmal eben auch daran zerbrechen.
So wie es der Betroffene auch geschildert hat. Das ist ja jetzt ein extremer Fall, haben Sie auch gesagt, ein Herzstillstand.
Ja.
Ist es denn so, dass bei so schweren Herzerkrankungen auch normalerweise tatsächlich sich normalerweise psychische Beschwerden danach einstellen? Also auch sowas wie das Einsetzen eines Defibrillators oder ein schwerer Unfall, ein Trauma?
Ganz genau. Also wenn man, also nach Statistiken sind es ungefähr so 11-15%, nach Reanimationen, also so wirklich lebensbedrohlichen Ereignissen, wo dann so eine sogenannte posttraumatische Belastungsstörung entsteht. Die Abstufungen sind natürlich da. Also der Patient hier hat es sehr gut beschrieben. Zunächst hat er gedacht, ach, es ist jetzt alles in Ordnung. Ich habe jetzt vielleicht einen Defibrillator eingesetzt bekommen oder auch einen Schrittmacher. Ich bin versorgt worden. Und dann dämmert es erst so im Laufe der Zeit, wie schwerwiegend dieses Ereignis war. Wir erleben dann häufig eben, dass Patienten auch gar nicht mehr ihr normales Leben leben können, sondern praktisch ständig mit dieser Angst leben. Es könnte wieder so ein Ereignis eintreten.
Mhm. Meine Kollegin Anneke Meyer hat noch mit einer zweiten Betroffenen gesprochen und diesmal berichtet eine Patientin, wie es sich anfühlt, aufgrund einer verschleppten Herzmuskelentzündung, ja, das ganze Leben umstellen zu müssen.
Wie fühlt es sich an? 2 Sachen. Einmal emotional, ganz ehrlich, verdammt scheiße, weil ich war schon immer wahnsinnig sportlich und das hat mich erstmal richtig runtergerissen, weil ich eben nicht mehr laufen konnte. Also mein Hauptsportthema war Laufen, Joggen gehen, an Läufen teilnehmen. Das war mein Ding. Das ist einfach weggefallen. Ansonsten körperlich, wie fühlt es sich an? Ich muss eben oft sagen, ich brauche eine Pause, ich muss mich ausruhen, ich muss früh schlafen gehen. Ich bin einfach müde und kaputt vom Körper her. Ich hatte vor ungefähr 10 Jahren eine Herzmuskelentzündung, leider, durch eine verschleppte Erkältung. Und die wurde leider erst ein Dreivierteljahr später erkannt und konnte dann nicht mehr behandelt werden. Und dadurch habe ich Schäden und deswegen bin ich herzkrank. Mit der Diagnose habe ich mich dann gleich, oder vielmehr meine Kardiologin, die ich mir dann gesucht habe, hat mich dann gleich krank geschrieben. Also ich bin gelernt Hotelfachfrau. Und da hieß es dann gleich von der Kardiologin aus, nee, Service mit ständig 8 Stunden am Tag hin und her rennen, das geht gar nicht. Das war mein nächstes Ding. Erstmal der Sport ist weggefallen und dann eben die Arbeit auch. Also ich habe mir tatsächlich selber dann auch eine Psychotherapeutin gesucht, weil ich gesagt habe, nee, mein Leben ist irgendwie weg, so wie ich es kenne. Es war schlimm, die Zeit. Also ich habe da Unterstützung gebraucht, professionelle Unterstützung. Also das Körperliche habe ich extrem gemerkt. Die Einkäufe in meine Wohnung tragen den ersten Stock, musste ich immer Pausen zwischendurch machen, die Einkaufstasche abstellen. Aber doch dieser Umbruch einfach, dass ich mir ja ein neues Leben aufbauen muss, das war schlimmer. Und dann habe ich auch gleichzeitig einen Rentenantrag gestellt und habe auch relativ schnell, zu meiner Überraschung, die volle Erwerbsminderungsrente bekommen. Also ich hatte die Rente und habe dann auch noch ziemlich schnell mir einen Minijob gesucht in einem ruhigen Büro, weil ich gesagt habe, ich brauche was zu tun, die Tagesstruktur, und ja, ich möchte arbeiten, also dass ich produktiv bin, dass ich was tue, ja. Also da wollte ich mich nicht unterkriegen lassen, nicht den ganzen Tag zu Hause rumsitzen. Ich habe mir einen Hund zugelegt, dass ich gesagt habe, ich muss jeden Tag raus, ich muss morgens Gassi gehen, ich muss abends Gassi gehen, ich muss mich bewegen. Und dadurch kam ich auch wieder in das Ding, ja, ich kann ein paar Strecken gehen, ich kann ein paar Kilometer gehen. Und seit ein paar Jahren habe ich auch das Klettern angefangen. Das war auch so mein Ding, wo ich gemerkt habe, es gibt noch andere Sportarten, die nicht so aufs Herz gehen oder nicht so auf die Ausdauer gehen. Das geht. Das finde ich schön.
Frau Weber, Sie haben wieder mitgehört. Dieses Mal der Fall verschleppte Herzmuskelentzündung. Nicht so akut, nicht akut lebensbedrohlich wie der Herzstillstand, aber auch massive Folgen für die Psyche.
Ja, die Betroffene hat das sehr, sehr gut geschildert, wie ja das Joggen, was für sie ja ein ganz wichtiger Lebensmotor offensichtlich war, bis zu der Diagnose eben auch weggefallen ist. Und wir wissen ja, dass der Ausdauersport, gerade das regelmäßige Laufen, das Joggen, sehr gute antidepressive Wirkungen hat, nachgewiesen bei mittleren Depressionen genauso gut wirksam wie ein Antidepressivum. Und sie ist sozusagen doppelt gestraft. Einmal fällt ihr sozusagen dieses Lebenselixier des Laufens weg, und zum anderen ist sie eben massiv in ihrem Alltags, in ihren Alltagsfunktionen beeinträchtigt mit der Schwäche, die sie hat, mit der Ermüdbarkeit, mit dem Wegfall des bisherigen Berufslebens. Und was ich sehr, sehr schön fand, war, wie sie dann geschildert hat, wie sie diese Transition, diese Anpassung an die neue Situation ein Stück weit in ihr Leben integriert hat, indem sie sich einen Hund zugelegt hat, mit dem sie halt dann zweimal am Tag oder dreimal am Tag rausgeht, sich einen Minijob gesucht hat. Also das ist schon wirklich eine großartige Anpassungsleistung, und da hat die Betroffene sehr viel schon geschafft, aber viele Patienten bleiben stecken in dieser Verzweiflung, in der Erschöpfung, Fatigue nennt man das ja auch, gerade nach so viralen Infektionen und auch gerade jetzt im Gefolge der Covid-Pandemie sind wir da noch mehr sensibilisiert, weil eben virale Infekte und manchmal eben auch banale Erkältungskrankheiten das Herz betreffen können und die Diagnose einer Herzmuskelentzündung in den meisten Fällen nicht gestellt wird, weil in den meisten Fällen glücklicherweise die Zeit die Heilung bringt. Aber das ist eben tatsächlich eine Gefahr, gerade bei sportlich aktiven jüngeren Menschen, dass so eine Herzbeteiligung nicht erkannt wird oder eben wie bei der hier Betroffenen zu spät erkannt wird.
Um nicht stecken zu bleiben in den psychischen Problemen, haben Sie gesagt, an wen können oder sollten sich denn Betroffene wenden, wenn sie solche Probleme erfahren nach einer Herzerkrankung?
Ja, wir wissen, dass Psychotherapieplätze nicht so leicht zu bekommen sind. Ich würde immer empfehlen, erstmal mit dem Hausarzt zu sprechen und dann zu schauen nach möglichst ja in dem Fach ausgewiesenen Experten, idealerweise eine psychosomatische Ambulanz, zum Beispiel an den Universitätskliniken, wenn man in einer größeren Stadt lebt. Ansonsten kann man auch schauen, es gibt immer mehr Kardiologen tatsächlich, die auch eine psychosomatische Grundversorgung als Qualifikation haben. Diese Praxen werden auch immer mehr und die können auch schon so eine Basisbetreuung leisten, und man sollte auf jeden Fall mit seinem Kardiologen das Problem auch ansprechen und schauen, ob es da eine Vernetzung gibt, vielleicht mit Psychologen oder Psychotherapeuten, die sich mit diesem Fach Psychokardiologie auskennen oder einen Kollegen weiterempfehlen können.
Wenn Sie es mal konkret machen, wie werden dann diese psychokardiologischen Beschwerden behandelt? Sie haben jetzt schon gesagt, Ausgangslage ist die Herzerkrankung, die dann auch die Psyche belastet, also zentral dass da interdisziplinär zusammengearbeitet wird zwischen Kardiologie und Psychologie oder Psychosomatik?
Genau. Also idealerweise ist man an einem Zentrum angebunden, wo sowohl die akutkardiologische Versorgung geleistet werden kann, zum Beispiel eben auch vielleicht eine Schrittmacherambulanz oder EKG-Möglichkeiten, Ultraschallmöglichkeiten und vielleicht sogar auch Herzkathetermöglichkeiten da sind und wo zusätzlich eine psychosomatische Fachabteilung angesiedelt ist, die dann eben mit den, also wo es eine Kommunikation gibt zwischen dem behandelnden Kardiologen und dem behandelnden Psychotherapeuten, sodass man einschätzen kann, in welchem Ausmaß sind die Beschwerden kardiologisch bedingt, psychosomatisch bedingt oder eben rein psychogen. Das ist so ein Kontinuum und es ist nicht immer ganz leicht, die Differentialdiagnose zu stellen, weil es eben häufig Belastungen gibt, die tatsächlich zu Angina pectoris führen können, also zum Beispiel auch ein erhöhter Blutdruck, wie er ja bei Stress, Ärger oder auch Depressionen auftreten kann, kann ja durchaus auch zu einer Herzenge, also einer Angina pectoris führen.
Wir haben es am Anfang auch gesagt, dieser Zusammenhang geht auch in die andere Richtung. Also psychische Belastungen können sich auch in Herzproblemen äußern. Wenn wir da noch kurz drauf schauen, welche Stressereignisse, ja, Grenzerfahrungen, psychischen Belastungen können sich denn konkret in Herzproblemen äußern?
Also das Spektakulärste sind sicherlich die großen Katastrophen, die dann eben auch zu traumatischen Traumafolgestörungen führen kann. Also wir wissen zum Beispiel, dass Extremereignisse wie Hurricanes oder Atomreaktorunglücke, wie zum Beispiel in Japan der Tsunami 2011 oder auch ein Erdbeben, dazu gibt es eine Studie aus Los Angeles, aus den USA von 1994, dass solche Großereignisse Herzerkrankungen, akute Ereignisse auslösen können. Aber wir wissen auch, dass Stress zum Beispiel zu Herzrhythmusstörungen führen kann. Das sind dann in der Regel sogenannte supraventrikuläre Extrasystolen, die erstmal harmlos sind. Aber wenn sie eben eine höhere Anzahl haben am Tag, wo sie so ein Herzstolpern erleben, kann das für die Betroffenen halt sehr störend und auch manchmal ängstigend sein.
Ich habe am Anfang auch schon das Broken Heart Syndrom oder das gebrochene Herzsyndrom genannt. Was steckt dahinter?
Ja, das ist ein Syndrom, von dem man inzwischen weiß, dass es gar nicht so selten ist, wie ursprünglich beschrieben. Das wurde erstmals beschrieben von einem Japaner namens Dote in den 90er Jahren und man dachte, dass das sehr selten ist. Da geht es darum, dass ein extremer Adrenalinausstoß am Herzen zu einer Pumpunfähigkeit führt, also das Herz weitet sich auf und die Patienten, die Betroffenen, zu 90% übrigens Frauen postmenopausal, also ältere Frauen nach der Menopause, erleben Symptome wie bei einem Herzinfarkt. Sie haben einen stärksten Druck auf der Brust, haben Atemnot, entwickeln Panik und auch das EKG zeigt Veränderungen wie bei einem Infarkt. Und es kommt aber nicht zu einem Verstopfen der Koronararterien, wie es beim üblichen Herzinfarkt der Fall ist, sondern durch diesen extremen Adrenalinausstoß am Herzen werden die Myozyten, also die Herzmuskelzellen, vorübergehend funktionsunfähig und die Pumpfähigkeit des Herzens versagt sozusagen.
Gibt es eine Erklärung dafür, warum vor allem Frauen davon betroffen sind?
Das weiß man tatsächlich noch nicht so genau. Da läuft weiterhin Forschung. Das ist ein Zusammenhang gefunden worden mit psychischen Auslösefaktoren in etwa einem Drittel der Fälle. Also sowas wie zum Beispiel ein heftiger Streit oder eine Nachricht über einen Todesfall oder eine sonstige Katastrophe können das sein. In einem Drittel der Fälle sind es körperliche Ursachen, also sowas wie eine schwere Infektion, eine Sepsis oder auch eine schwere Operation. Oder auch ein schwerer Asthmaanfall können auch mit so einem Broken Heart Syndrome einhergehen. Und in einem Drittel der Fälle weiß man tatsächlich nicht so ganz genau, wo die Auslösesituation liegt.
Jetzt haben wir noch ungefähr eine halbe Minute. Vielleicht können Sie die noch kurz nutzen, um zu schildern, wie dieses Broken Heart Syndrome, was sich ja wirklich in messbaren Herzproblemen äußert, behandelt wird.
Ja, da ist es ganz wichtig, dass eben natürlich eine kardiologische Diagnostik erfolgt und dann werden die Patienten behandelt mit sogenannten Nitraten, um eben die Koronararterien offen zu halten. Und es sollte auf jeden Fall immer eine psychologische Mitbetreuung erfolgen, um einfach Stressfaktoren zu identifizieren und die Patienten zu begleiten.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Der erste Anrufer ist da. Da gehen wir nach Thüringen und begrüßen Herrn Seifert. Hallo, Herr Seifert.
Schönen guten Tag. Ja, schön, dass ich drankomme. Mein
ja,
Name
gerne.
Ist Andreas Seifert. Ich bin 63 geworden und habe seit vielleicht so einem halben, dreiviertel Jahr immer mal so Herzstolpern, dass ich auch merkte und sehr merkte. Es war mitunter belastend. Das habe ich also dann mal vorgestellt. In einem Ruhr-EKG war da eigentlich nichts. Irgendwann hat man mal so sogenannte Extrasystolen festgestellt. Kein Problem. Allerdings wurde das zunehmend schlimmer und es ist dann so, dass mich das mittlerweile stundenweise nahezu täglich belastet. Ich habe dann mal ein Langzeit-EKG bei meiner Kardiologin gemacht und da war sogenanntes Vorhofflimmern diagnostiziert worden. Gut, das ist natürlich erstmal ein Schock. Ich habe jetzt für mich selbst allerdings die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich sowohl beruflich als auch familiär keinem großen Druck ausgesetzt bin, diese Symptomatik sich deutlich nach unten verändert. Die Kardiologin meinte, man müsse möglicherweise das Herz rhythmisieren. Über mehrere Möglichkeiten wurde gesprochen. Ist das so oder kann ich das auch rein über die Psyche so weit hinbringen, dass ich im Grunde dieser Rhythmisierung aus dem Weg gehen kann? Das wäre meine Frage.
Herr Seifert, vielen Dank für die Frage. Gebe ich gerne weiter an Frau Weber.
Ja, das ist sehr eindrücklich, wie Sie das schildern. Es ist auf jeden Fall so, dass ein intermittierendes, also immer wieder mal auftretendes Vorhofflimmern einen großen Risikofaktor insbesondere für Schlaganfälle darstellt. Und deswegen ist es auf jeden Fall ganz sinnvoll und gut, dass Sie bereits in kardiologischer Behandlung sind und da auch entsprechend behandelt werden. Ich würde unbedingt dem Rat der Kardiologin folgen, nicht allein auf psychische Behandlung zu setzen, also den Zusammenhang, den Sie sehen, der ist sicherlich da, aber das Risiko für einen Schlaganfall bleibt halt. Und in den meisten Fällen ist dieses Vorhofflimmern, was zu den häufigsten Rhythmusstörungen gehört, unerkannt. Es bleibt lange unerkannt. Die Betroffenen merken halt mal so ein Stolpern oder es kann auch ein Schwächegefühl auftreten. Ich hatte mal einen Patient, der kam zu mir und meinte, er hat eine Angst- und Panikstörung. Er war in einem Trennungsprozess von seiner Frau, hatte sehr viel Stress, auch beruflich, und berichtete dann, dass er beim Fahrradfahren in Berlin, fuhr also immer Fahrrad, immer wieder mal absteigen musste, weil ihm ganz übel wurde und er ganz blass wurde und er so einen Druck auf der Brust hatte und immer dachte, das hängt mit seinen Panikstörungen und seinem Stress zusammen. Und dann haben wir in der Rettungsstelle ein EKG geschrieben und haben gesehen, dass er Vorhofflimmern hat, was bis jetzt nicht bekannt war. Und da ist es dann ganz wichtig, dass man auch eine Ultraschalluntersuchung vom Herz macht. Und bei diesem Patienten von mir war dann deutlich zu sehen, dass auch die Vorhöfe vergrößert waren, was ein Hinweis darauf ist, dass dieses Vorhofflimmern schon länger immer wieder mal aufgetreten war. Und da kann es eben dann durch dieses Vorhofflimmern bleibt das Blut sozusagen dann da stehen und es kann zu Trompen, also zu kleinen Gerinnseln kommen, die dann, wenn sie eben in die Blutbahn geschossen werden, sozusagen zu Schlaganfällen führen kann. Und deswegen sollte auf jeden Fall eine kardiologische Behandlung erfolgen.
Vielleicht vielen Dank erstmal für die Auskunft. Nur eine kurze Zwischenfrage. Wie riskant ist diese Geschichte, dass man mit einem Katheter da durchgeht und diese Nervumgebung vernarbt? Oder wird es im Prinzip über eine andere Rhythmisierung gemacht? Welches Risiko gehe ich da ein?
Also wenn Sie in einer kardiologischen Fachabteilung sind, in einem Zentrum, dann ist das Risiko sehr gering. Und das Risiko, umgekehrt es nicht behandeln zu lassen, ist um ein Vielfaches höher. Also eine Herzkatheteruntersuchung, es wird dann so eine sogenannte Ablation durchgeführt. Und die wird von Experten durchgeführt, die das sozusagen häufig machen. Und es ist ja auch keine Vollnarkose, sondern sie sind sozusagen wach bei Bewusstsein. Man kann mit ihnen sprechen. Sie können das mitverfolgen und das Risiko, das nicht zu behandeln, ist um Wesentliches höher.
Okay, also das wird mir wahrscheinlich dann nicht erspart bleiben. Vielen Dank für Ihre Auskunft. Die Vorhöfe waren übrigens noch nicht geschädigt. Das ist im Herzultraschall festgestellt worden. Also es scheint noch nicht so lang und problematisch zu sein. Aber ja, wir müssen wahrscheinlich dann doch was machen. Also nochmals, vielen Dank in die Runde. Herr Seifert, Sie haben mir ein ganzes Stück weitergeholfen.
Das freut uns. Vielen Dank für den Anruf. Vielen Dank nach Thüringen an Herrn Seifert. Frau Weber, wir haben auch eine Menge Mails bekommen. Da würde ich gerne mal eine rauspicken. Ein Hörer schreibt, ich habe seit Jahren Herzprobleme, psychosomatisch, angeblich eine Herzphobie. Den Begriff können wir gleich klären. Ich war auch schon vor 20 Jahren in Reha deshalb. Ich war schon mehrmals beim Kardiologen, jedes Mal wieder. Angeblich ist das Herz organisch gesund. Der Kardiologe kann nichts Negatives feststellen. Jetzt aber die Frage, schaden meine ständigen Herzschmerzen, Stechen, Druck, Rasen meinem Herz trotzdem, obwohl es doch angeblich nur psychosomatisch ist?
Ja, das ist eine sehr gute und komplexe Frage. Und da ist tatsächlich in den letzten Jahren auch einiges an Forschung gelaufen. Das der Betroffene hier schildert, ist die Herzphobie oder das ist die klassische Herzangstneurose, die schon Sigmund Freud, der Erfinder der Psychoanalyse in Wien im frühen 20. Jahrhundert beschrieben hat. Die Herzangstneurose, bei der angeblich das Herz komplett gesund ist und eben Ängste auf das Herz projiziert werden und die Betroffenen immer wieder eben Herzsymptome erleben. Es kann ein Stechen sein, ein Druck auf der Brust. Es kann auch ausstrahlen, manchmal wie beim Herzinfarkt in den linken Arm oder in den Kiefer. Und was man eben inzwischen doch sagen muss, ist, dass immer wieder solche Symptome oder auch diese Ängste auch einen Risikofaktor darstellen, eine Herzkrankheit zu entwickeln. Also dieses Paradigma, es schadet dem Herz nicht, es ist alles, das Herz ist komplett gesund, das kann als überholt gelten, weil es eben tatsächlich Abstufungen gibt. Wir hatten vorhin schon mal kurz über auch so Blutdruckattacken, die ja bei Angst, Aufregung, Stress, Ärger entstehen, gesprochen, die ja auch zu Herzsymptomen führen können. Diese sogenannte Angina pectoris, diese Herzenge. Und wir wissen inzwischen eben wesentlich mehr, dass es so Zwischenstufen gibt, wo häufig in der Kardiologie mit dem klassischen EKG, Ruhe-EKG oder auch mit dem Ultraschall nichts gefunden wird, wo es aber so zu sogenannten autonomen Dysfunktionen kommt oder endothelialer Dysfunktion, wo also in den kleineren Innenschichten des Herzens vielleicht schon so kleinere Funktionsstörungen da sind, die ich eben mit so normalen Untersuchungen einfach noch nicht darstellen kann.
Wie wird denn Herzangst behandelt oder diese Herzphobie, wenn Sie jetzt sagen, das ist zwar erstmal psychosomatisch bedingt, aber kann sich letztendlich doch, wenn man es eben nicht angeht, tatsächlich auch physiologisch auswirken?
Genau. Also ganz wichtig ist erstmal eine optimale Risikofaktor Diagnostik und dann eben auch Behandlung. Also zum Beispiel fangen wir damit an, Ruhe-EKG zu schreiben, den Blutdruck zu messen und den Blutdruck eben, wenn wir zum Beispiel Patienten stationär aufnehmen oder auch in der Tagesklinik behandeln, dann eben Tagesprofile zu erstellen. Man kann 24-Stunden-Blutdruckgerät, das machen wir in der Regel auch, mal auch anhängen, dass man praktisch auch nachts sieht, ob es nachts zu einer Blutdrucksenkung kommt. Wir sprechen vom sogenannten Non-Dipping, wenn der Blutdruck auch nachts erhöht bleibt. Das heißt, das ist schon so ein Hinweis darauf, dass der Mensch gar nicht mehr richtig zur Ruhe kommt. Üblicherweise ist der Blutdruck nachts um 3 oder zwischen 1 und 3 in der Tiefschlafphase geht er runter. Also das sogenannte Dipping, die Nachtabsenke, wenn die fehlt, ist es ein Hinweis darauf, dass so ein physiologisches anhaltendes Arousal da ist, was dann auch mit häufig mit so Grübeln, Gedankenkreisen, Gedankenkarussell, Kopfkino verbunden ist. Also ich kann nicht richtig abschalten, ich komme nicht richtig zur Ruhe. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist vielleicht erstmal den Blutdruck diagnostizieren, einstellen, zum Beispiel mit einem ACE-Hämmer oder mit einem Sartan, also mit einem modernen Medikament, was in der Regel gut vertragen wird, den Blutdruck erstmal normalisieren. Weil wenn ich immer wieder Blutdruckspitzen habe oder einen anhaltend erhöhten Blutdruck, dann kann ich eben auch nicht abschalten, komme nicht zur Ruhe, bin anhaltend gestresst. Das nächste ist dann, dass ich Gespräche beginne, dass ich erstmal versuche, ein bisschen Ruhe in die Situation zu bringen, dass ich erstmal verstehe, wie ist die Situation, wie ist die soziale Situation, die Partnerschaftssituation, die berufliche Situation, überhaupt die Lebenssituation und erstmal praktisch einen therapeutischen Kontakt aufbaue über Gespräche einfach zum Zustand des Betroffenen. Und wenn ich dann merke, es gibt bestimmte Baustellen und der Betroffene auch motiviert ist, dann kann ich beginnen, auch in einen psychotherapeutischen Prozess zu gehen.
Wir schauen auf die Situation von Menschen, die vom Lebensbeginn an mit Herzproblemen umgehen müssen, auf Menschen mit einem angeborenen Herzfehler. Das bedeutet nicht nur eine psychische Belastung für die Betroffenen selbst, sondern auch für das Umfeld, vor allem die Eltern. Welche Herausforderungen angeborene Herzfehler mit sich bringen und welche Angebote in dieser Lage die Psyche unterstützen können, darüber habe ich vor der Sendung mit Professorin Mechthild Westhoff-Bleck gesprochen. Sie ist Oberärztin der Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule Hannover und leitet dort die Ambulanz für Erwachsene mit angeborenen Herzfehlern. Frau Westhoff-Bleck, kurz zur Einordnung, was sind typische angeborene Herzfehler?
Typische angeborene Herzfehler sind in der Regel eher heimlose Sachen, am häufigsten sind kleine Löcher auf Hof- und oder Kammerebene und leichte Klappenfehler, aber es gibt halt auch mittelschwere und schwere Erkrankungen, weil zu den mittelschweren am häufigsten mitgehört die Fallot-Tetralogie, das ist eine komplexe Erkrankung, wo die Babys sehr häufig, oder das gehört dazu, richtig blau sind, weil eben auf der einen Seite die Lunge nicht durchblutet ist und andererseits das Blut direkt in die linke Kammer geht und dann in die Aorta rausgeworfen wird. Und in die andere Gruppe, in die dritte, ganz, ganz schwere Gruppe gehören vor allen Dingen Patienten, die nur am Prinzip ein Herz haben, was nur eine Kammer besitzt oder vielleicht auch nur eine einzige Kammer hat insgesamt. Dazu gehören Patienten, deren große Gefäße nicht dahin laufen, wo sie eigentlich sein sollten. Und die haben alle, wenn sie denn ins höhere Erwachsenenalter kommen, in den meisten Fällen eine schwere Operation hinter sich gebracht.
Mhm. So ein angeborener Herzfehler beim Kind, zumal wenn er jetzt in die beiden letzten Kategorien zählt, die Sie geschildert haben, das ist ja auch erstmal für die Eltern ein Schock. Inwieweit ist da eine spezialisierte psychologische Betreuung eben auch des sozialen Umfelds des Kindes, also der Eltern, wichtig?
Das ist sehr, sehr wichtig. Bei uns startet es häufig, wenn das früh genug bekannt wird. Bei den Frauen, die einen angeborenen Herzfehler haben, machen wir bei allen einen Organfehlbildungsultraschall. Und das bedeutet dann gleich erstmal eine auch kinderkardiologische Beratung, eine gynäkologische Beratung. Und auch dann, dass von früh schon angestoßen wird, dass eben die Eltern sich mit dem Herzfehler des Kindes schon mal Gedanken machen können, was auf sie zukommt, dass sie dann nicht als Schock, wie es bei denen, wo man es nicht weiß, eben direkt nach der Geburt oder wenige Tage nach der Geburt erst klar wird, weil die Kinder sehr, sehr schlecht werden und man die Sorge hat, dass es verstirbt. Das ist also ein großes Portfolio, wie sich das im wirklichen Leben darstellt. Und die Betreuung der Eltern ist oberwichtig, weil sie nämlich dafür die Verantwortung letztendlich tragen, auch wahrnehmen, wie man das Kind am besten unterstützt. Je sicherer die Eltern mit dem Umgang der Situationen vertraut sind, desto besser können sie auch ihr Kind unterstützen, dass sie nicht zu fordernd, nicht zu beschützend sind, dass ihnen klar ist, was für Probleme auf sie zukommen, vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Familiensituation. Es gibt Überforderungen an allen Ecken und Kanten. Bei den kleinen Kindern ist es ja auch so, dass eine normale, in Anführungsstrichen, Kinder sehr herausfordernd sind. Und wenn dann noch die Sorge dazu kommt, dass dem Kind irgendetwas zustößt, ist es natürlich eine ganz andere Situation, sodass alle in Spannung sind und vielleicht auch noch Schuldzuweisungen, warum das Kind einen angeborenen Herzfehler hat, diskutiert wird. Also kurz und gut eine Betreuung von Anfang an, dass man erstmal weiß, wo die Eltern stehen, um dann weiter planen zu können, wie man unterstützt, ist natürlich sehr wichtig.
Ab wann und in welcher Weise kann und sollte denn natürlich auch das betroffene Kind entsprechend psychologisch betreut werden?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich mir gut vorstellen kann, dass gerade in der frühen Kinder- und Jugendbetreuung das nicht so einfach ist zu erfassen, wann irgendwelche Auffälligkeiten sind. Ich denke, je mehr man so ein Kind klar macht, dass es in seiner Person so, wie es ist, richtig ist, kann man am besten erstmal die Entwicklung des eigenen Selbstbewusstseins letztendlich steuern und darüber auch vieles sicherlich auf einen Weg leiten. Besonders schwierig wird es dann vor allen Dingen auch häufig, wenn dann so höheres Kindesalter um die 10, wenn dann klar ist, ich kann beim Fußball nicht so mitmachen oder beim Fangspielen sitze ich immer als Letzte auf der Leiter oder dann eben Pubertät, wo dann ganz andere Dinge noch eine Rolle spielen, wie eben Narbenbildung, die als sehr verstümmelnd empfunden werden, Sexualität und eben der Gedanke, dass man irgendwann mal die Verantwortung fürs eigene Leben übernehmen muss. Das sind all die Dinge, die die jungen Leute dann sehr beschäftigt und da ist es dann sehr gut, wenn man da eine entsprechende Unterstützung hat.
Ein angeborener Herzfehler bleibt, auch wenn aus dem Kind ein Erwachsener wird. Wie gelingt es denn möglichst gut, die psychische Belastung im Griff zu behalten, damit im Alltag umzugehen, eben beim Übergang ins Erwachsenenleben? Das ist ja auch speziell etwas, womit Sie sich beschäftigen.
Ja, also im Prinzip ist es, dass diese jungen Leute akzeptieren müssen, dass es bestimmte Einschränkungen gibt, dass es Operationen gibt, dass es schwerwiegende auch Schmerzen, Angstsituationen geben wird mit eben einer operativen Therapie. Und je mehr Unterstützung die Kinder von zu Hause haben, von einem sozialen Umfeld, was nicht unbedingt die Familie sein muss alleine, sondern wirklich von einem sozialen Umfeld, was ständig für sie da ist, desto besser kann das gelingen. Da gibt es dann auch eben die Frage, kann ich überhaupt einen Beruf ausüben? Wie sieht das aus? Was ist mit meinem Traumberuf? Kann ich das machen? Das sind so viele Dinge, die andere Menschen halt auch haben, die keine Behinderungen haben. Aber die werden dann natürlich in einem ganz anderen Bereich erlebt werden, als bei jemandem, der zum Beispiel eine Gehbehinderung hat. Beim Herz ist es häufig so, dass den jungen Leuten dann bewusst wird, dass das Leben, vor allen Dingen, wenn sie mal Rhythmusstörungen bekommen haben oder andere Dinge, die sehr belastend waren, eine gewisse Endlichkeit besitzt. Und dann kommen dann auch Zukunftsängste auf sie zu. Das macht es sehr, sehr schwierig. Das sind die ganzen logischen Dinge. Dazu kommen natürlich auch durch verschiedene Faktoren das Auftreten von Angsterkrankungen, Depressionen und verschiedenen Dingen wie Persönlichkeitsstörungen, die damit verbunden sind, Somatisierungsstörungen. Das ist also ein breites Feld, dem man da dann entgegensteht.
Wie hoch ist denn der Anteil der Menschen mit angeborenem Herzfehler, die tatsächlich ihr ganzes Leben über psychologische Begleitung brauchen, Ihrer Erfahrung nach?
Wir haben einige Patienten, die mit etwas wechselnder Intensität tatsächlich psychische Erkrankungen aufweisen. Es gibt halt welche, die haben einmal eine Episode und dann ist gut und andere, das ist undulierend, mal mehr und mal weniger. Je nachdem, was da passiert. Das ist aber die Minderheit, die letztendlich ständig irgendeine Betreuung braucht. Die Wahrscheinlichkeit, dass man es irgendwann im Leben mal braucht, einen Profi, der einen unterstützt, damit man schneller mit einer schwierigen Situation fertig wird, die ist sicherlich bei vielen Patienten gegeben.
Jetzt haben wir an verschiedenen Stellen über die Notwendigkeit von psychologischer, psychischer Betreuung und Begleitung gesprochen. Wie gut ist da denn überhaupt die Versorgungslage? Also wie selbstverständlich kann den Betroffenen so ein Angebot gemacht werden? Welche Rolle spielt dabei vielleicht auch die Selbsthilfe?
Die Selbsthilfe ist vor allen Dingen gut, um ja vielleicht auch das Vertrauen aufzubauen, in entsprechende professionelle Hände zu gehen und zu merken, dass es anderen auch so geht. Manchmal ist das schon eine Erleichterung. Auch, dass man eben eine Gruppe hat, die einen versteht und nicht irgendwie komisch ansieht, wenn man über diese Dinge spricht. Die Versorgungslage ist schwierig, muss man sagen. Wir haben es in unserem Hause so gelöst, dass wir eine psychokardiologische Ambulanz haben und wenn die Leute sich öffnen können oder auch klar bekunden, dass sie eine Therapie haben wollen, dann vermitteln wir Plätze dort. Und das ist aber auch jedes Mal mit einer Wartezeit verbunden, weil wir einfach keine ganz kurzfristigen Termine haben für eine Routinebetreuung. Im Notfall kriegen wir natürlich die Patienten jederzeit unter. Das ist eine andere Geschichte. Aber das ist wie bei allen psychologischen Erkrankungen ein schwieriges Gebiet, was die Versorgung anbetrifft.
Leben mit angeborenem Herzfehler, darüber habe ich mit Mechthild Westhoff-Bleck von der Medizinischen Hochschule Hannover gesprochen. Sie hören die Sprechstunde im Deutschlandfunk, heute mit dem Schwerpunktthema Psychokardiologie. Die ganze Sendung als Expertin dafür zugeschaltet ist Dr. Cora Weber, Chefärztin der Abteilung Psychosomatische Medizin und Psychotherapie an den Oberhavel-Kliniken in Hennigsdorf und Gastwissenschaftlerin an der Charité. Frau Weber, Sie haben das Interview gerade mitgehört. Wie oft begegnen Ihnen denn im Arbeitsalltag Menschen mit angeborenem Herzfehler?
Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Mir begegnen die Patienten in meiner psychokardiologischen Ambulanz vor allen Dingen als Erwachsene. Ich kann keine Kinder behandeln. Das ist ein ganz wichtiges Thema, aber das ist jetzt nicht das Klientel, was wir versorgen. Mhm. Wir haben erwachsene Patienten und sehr beeinträchtigend erlebe ich es bei besonders Männern, bei denen zum Beispiel bei Routineuntersuchungen eine obstruktive Kardiomyopathie festgestellt wird, also eine Hypertrophie des Herzens, die genetische Ursachen hat und die in den meisten Fällen erstmal lange unerkannt bleibt und dann zufällig irgendwann festgestellt wird. Und wenn diese Diagnose dann besteht, weiß man eben, dass es einen Progress gibt, also ein langsam schleichendes Zunehmen der Dicke der Herzwände. Und dann kommt es irgendwann zur Notwendigkeit, auch apparativ kardiologisch zu versorgen, also ICD, Schrittmacher, Implantation, regelmäßige Untersuchungen. Und damit steigen natürlich dann auch die Ängste bei den Betroffenen. Und das greift massiv in das Leben ein. Es entstehen Ängste vor Rhythmusstörungen, vielleicht sogar vor einem plötzlichen Herztod, vor irgendwelchen weiteren Komplikationen, vor Erschöpfung. Und das erlebe ich. Und diese Patienten brauchen auf jeden Fall eine psychosomatische Begleitung. Und auch hier wieder ist es ganz wichtig, dass zwischen Kardiologen und Psychosomatiker ein guter Austausch besteht, weil eben, wie die Kollegin eben auch gesagt hat, auf der einen Seite sollte man ja auch nicht die Patienten ständig in Panik und Ängste versetzen und auf der anderen Seite brauchen sie eben eine gute fachkardiologische Diagnostik und Behandlung und auch zum Beispiel die Frage, ab wann dann ein Defi oder Schrittmacher eingesetzt werden muss, nicht immer ganz klar ist. Da ist es sehr, sehr wichtig, dass da eine gute interdisziplinäre Versorgung der Patienten und Begleitung stattfindet.
Machen wir es an dem Beispiel nochmal ganz konkret. Also man braucht auf jeden Fall die kardiologische Betreuung, aber eben auch die psychosomatische. Was umfasst die psychosomatische Betreuung? Sind das dann Gesprächstherapien? Können das auch Medikamente sein?
Ja, das sind vor allen Dingen erstmal regelmäßige ambulante Kontakte, also Gespräche. Also zum Beispiel Patienten, die ich behandle, können zu mir einmal im Quartal mindestens oder wenn es Not tut, öfter in die Sprechstunde kommen. Sie kriegen regelmäßig einen Termin. Allein das schon gibt eine bestimmte Sicherheit. Wir machen ja psychokardiologische Kurse auch über die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie in verschiedenen Städten in Deutschland und wir vermitteln dieses psychokardiologische Wissen an niedergelassene Kollegen, an Kardiologen, aber auch an Psychologen. Und ganz wichtig ist es, dass die Patienten sich in einem sicheren Behandlungsnetz befinden. Allein das ist schon etwas, was ganz Großteil der Ängste dann ganz gut kompensierbar macht. Darüber hinaus, also über diese Gesprächsangebote hinaus, vermitteln wir Kontakte zum Beispiel zu Kardiosport, aber eben auch zu niedergelassenen Psychotherapeuten, die sich mit psychokardiologischen Patienten auskennen. Ganz wichtig ist es zum Beispiel auch Entspannungstechniken zu vermitteln, sowas wie progressive Muskelrelaxation, autogenes Training, aber auch meditative Techniken, um den Patienten selbst sozusagen Kontrollmöglichkeiten zu vermitteln, wie sie im Alltag ihre Ängste beherrschen können. Mhm. Sie haben eben noch gefragt nach Medikamenten. Medikamente, sogenannte Psychopharmaka, da muss man insbesondere bei Herzpatienten sehr vorsichtig sein. Man muss immer auf Wechselwirkungen achten. Wenn Patienten zum Beispiel Gerinnungshemmer nehmen, dann muss man sehr vorsichtig sein mit den sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehämmern.
Das war tatsächlich, Entschuldigung, Frau Rieber, ich gebe gerade mal rein, weil das war tatsächlich auch die Frage einer Hörerin, inwieweit Psychopharmaka wiederum zu Herzproblemen führen können.
Ja. Deswegen ist es ganz wichtig, dass da eben eine gute Kooperation, dass es immer ein gutes Netz von Behandlern gibt. Also nach Herzinfarkt werden sogenannte Gerinnungshemmer gegeben und die können interagieren mit den Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, die wiederum zu einem erhöhten Blutungsrisiko führen können. Und das muss man einfach wissen. Der Patient muss gut darüber aufgeklärt werden und gerade auch zum Beispiel bei älteren Patienten, die sowieso ein erhöhtes Blutungsrisiko haben und auch ein erhöhtes erhöhtes Sturzrisiko, ist man da sehr, sehr vorsichtig. Weiterhin ist man sehr vorsichtig bei Patienten, die Blutdruckprobleme haben. Man muss gerade auch darauf achten, dass man den Blutdruck nicht zu stark senkt, weil es dann eben auch wieder zu einem erhöhten Sturzrisiko kommen kann oder Schwindelattacken oder auch zu sowas wie Konzentrationsstörungen. Also weiterhin ist Vorsicht geboten bei den alten Antidepressiva, sowas wie Trimipramin, Amitriptylin, die so in den letzten Jahren wieder eine Renaissance erleben, weil man weiß, dass die eben sehr gut wirksam sind, sehr gut antidepressiv wirksam sind und auch sedieren, aber eben kein Abhängigkeitspotenzial haben. Da muss man aufpassen auf die Überleitungszeiten am Herzen, anticholinerge Nebenwirkungen, Glaukom, Prostata-Hypertrophie, das sind alles Kontraindikationen, deswegen ist man insgesamt sehr vorsichtig bei Psychopharmaka und Herzerkrankungen.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Dann begrüßen wir jetzt im Harz unseren nächsten Hörer am Telefon. Das ist Herr Brüchert. Hallo, Herr Brüchert.
Ich begrüße Sie auch ganz herzlich und freue mich sehr, dass diese ganze Thematik mal auch sehr umfangreich im Radio bei Ihnen zur Sprache kommt.
Ja, gerne. Ihre Frage, bitte.
Ja, meine Frage ist so. Ich habe also so ziemlich von allem, was die Fachkollegin dort erzählt, meine Erfahrungen. Ich bin 69 Jahre alt und im Jahre 2011 war ja diese große Katastrophe in Japan mit den Tsunami- und Atomreaktoren. Und in diesem Jahr ist mir eine böse Depression widerfahren und Aufhänger ursächlich war also diese Angst vor dem, was dann da kommt. Und ich habe dann den ganzen Sommer mit meiner Depression gekämpft und mit Hilfe eines guten Psychotherapeuten und ein wenig Wengler-Vaccin die Sache auf die Reihe bekommen und bin dann ab Weihnachten wieder fit gewesen. Im Sommer 2017 ereilte mich dann die Erkenntnis, dass ich herzkrank bin. Ich habe also auf dem Weg zur Arbeit immer 10 Minuten Fußweg gehabt und habe das dann irgendwann zur Hälfte nicht mehr geschafft. Bin dann zur Hausärztin, die wiederum hat mich zur Kardiologin geschickt und die Kardiologin hat mir dann diagnostiziert, dass ich eine Mitralklappenproblematik habe. Das heißt, mein verbrauchtes Blut, sauerstoffarmes Blut floss wieder zurück in die Herzkammer und wurde eben nicht in der Lunge behalten, weil die Klappe nicht schließt. Das war die erste Analyse. Dann ging es weiter in ein Krankenhaus. Dort hat man dann festgestellt, dass die Herzkranzgefäße zu sind. Dann bin ich ins nächste Krankenhaus, eine Fachklinik für kardiologische Operationen. Dort hat man mich dann zu meinem 61. Geburtstag wirklich in großer Aktion operiert, sprich am offenen Herz. 3 Bypässe mit Mitralklappe. Alles gut gegangen. Mir hat die Venenentnahme am Bein mehr wehgetan als die eigentliche Herz-OP. Und so, dass ich also im Herbst 17 dann eine Reha gemacht habe in Bad Suderode und wieder inzwischen ganz fit bin. Bei der Reha hat dann der dort behandelnde Professor mir mitgeteilt, dass ich eigentlich ein Defi brauchte. Und selbigen habe ich dann auch im Jahr 18 im Februar eingesetzt bekommen, und zwar einmal mit Resynchronisation mit 3 Elektroden am Herz.
Herr Brüchert, ich verbinde mal die Punkte, die Sie schon gemacht haben. Sie haben zum einen von dieser Depression gesprochen und dann von den Herzproblemen. Das heißt, bei Ihnen geht es darum, inwieweit diese psychische Belastung, die Sie gehabt haben, auch die Herzprobleme mit verursacht oder mit verschärft haben könnte.
Das, wenn ich es vielleicht noch vervollständige, nachdem ich dann die Operation halbwegs gut überstanden habe, dann ist quasi so, wie sie das geschildert hat, ihre Ärztin dort im Hause, circa 1,5 Jahre später wieder eine Depression über mich gekommen. Und das ist ja eine nicht so schöne Sache. Jedenfalls einfach eben der Zusammenhang, erstmal die Frage, kann die erste Depression im Jahre 2011 ursächlich sein, dass sich meine Herzkrankheit daraus entwickelt hat, unabhängig jetzt von dem funktionalen Schaden der Mitralklappe?
Herr Brüchert, lassen Sie uns erstmal Frau Weber die Gelegenheit geben, das einzuordnen nach der komplexen Krankengeschichte. Vielen Dank für den Anruf, Frau Weber. Über Jahre kann sich da so ein Zusammenhang zwischen psychischer Belastung und Herzerkrankungen aufbauen?
Ja, auf jeden Fall. Wir wissen aus großen Studien, großen Meta-Analysen, dass die Depression ein unabhängiger Risikofaktor ist für die Entstehung einer koronaren Herzerkrankung. Der Hörer aus dem Harz hat ja gerade geschildert, dass er auch eine große Bypass-Operation hatte. Das heißt, er hatte nicht nur ein Mitralklappenproblem, ein Klappenproblem, was ein mechanisches Problem ist, sondern er hat eben auch eine Koronarsklerose, also eine Verstopfung der Koronararterien. Und er hatte geschildert 2011 im Zusammenhang mit dem Tsunami, der im Februar 2011 war in Japan oder im März, hat er dann im Sommer eine Depression entwickelt, Ängste entwickelt und hat sich mithilfe von Psychotherapie und Venlafaxin, das ist ein moderneres Antidepressivum, über Monate dann bis Weihnachten wieder erholt von dieser Depression. 2017 dann, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, die Bypass-Operation. Wir wissen, dass das ein unabhängiger Risikofaktor ist, aber natürlich ist es nicht monokausal, sondern es sind sicherlich auch, darum geht es gerade in der Psychosomatik, es geht um die Wechselwirkung, also eine Ablagerung von Lipiden, also Fetten und anderen Stoffen in den Koronararterien entsteht nicht monokausal allein durch eine Depression, sondern es ist eben immer eine Wechselwirkung von somatischen und psychologischen Faktoren. Ja.
Herr Brüchert, an der Stelle nochmal vielen Dank für Ihren Anruf. Ich würde gerne noch eine Mail vorlesen, die eine Hörerin von der Insel Rügen geschrieben hat. Sie schreibt, wenn ich abends im Bett liege, habe ich oft einen Puls um die 50, manchmal sogar nur 47, 48, in Klammern, ich messe mit einem Gerät. Da habe ich manchmal richtig Angst einzuschlafen und denke, dass ich vielleicht nicht mehr aufwache. Bei Sportlern ist das ja wohl normal, doch ich bin 58 Jahre alt und fahre nur ein bisschen Fahrrad. Der Blutdruck ist immer gut, oft eher im unteren Bereich. Ist das normal?
Ja, also hier sollte auf jeden Fall eine Abklärung kardiologisch erfolgen. Gerade wenn die Hörerin schreibt, dass sie keine Ausdauersportlerin ist. Wir wissen zum Beispiel von so Leistungssportlern wie Jan Ullrich oder Lance Armstrong oder Marathonläufern, dass es da häufig zu Ruhepulsen kommt, deutlich unter 50, manchmal sogar um die 40. Da ist das Herz dann extrem austrainiert und muss eben in Ruhe weniger häufig schlagen, weil es eben so kräftig pumpt. Wenn das aber eine 58-jährige Frau ist, die ein bisschen Fahrrad fährt, würde ich auf jeden Fall eine kardiologische Fachuntersuchung empfehlen.
Mhm. Noch eine Frage, die uns erreicht hat. Wie kann man vorbeugen solchen psychokardiologischen Problemen? Also wenn man weiß, man hat eine Herzerkrankung, was kann man tun, damit man gar nicht erst in so einen Angstzustand oder eine Depression gerät?
Ja, das ist eine, was kann ich tun? Was ich auf jeden Fall nochmal empfehlen würde, anschließend auch an die Frage, die Sie im ersten Teil gestellt haben, an wen können sich Betroffene wenden? Mhm. Eine sehr gute Möglichkeit sind Selbsthilfegruppen und Kardiosportgruppen. Da kann man dann in unterärztlicher Begleitung Sport treiben, also zum Beispiel auf so einem Fahrradergometer oder auf dem Laufband, und es wird meistens auch eine Gymnastik und eine Entspannungsübung noch mit angeboten und es ist immer ein Arzt dabei, sodass also eine Sicherheit vermittelt wird. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Außerdem tut der Austausch mit ebenfalls Betroffenen ganz gut und es ist so ein Termin, wo man dann sozusagen eine Verpflichtung hatte, auch hinzugehen. Das heißt, man sollte versuchen, den Tag zu strukturieren. Man sollte jeden Tag sich eine Bewegungseinheit verordnen. Also wenn man zum Beispiel einmal in der Woche zu diesem Reha-Sport geht, sollte man an den anderen Tagen versuchen, mindestens 30 Minuten, wenigstens spazieren zu gehen oder auch einen Fahrradausflug zu machen. Wenn man vielleicht einen Arbeitsweg hat, den man mit dem Fahrrad machen kann, ist das gut. Und man sollte sich einen regelmäßigen Tagesablauf verordnen.
Das nehmen wir mal als eine Reihe von konkreten Tipps zum Vorbeugen. Das war die Sprechstunde heute zum Thema Psychokardiologie. Unsere Expertin war Dr. Cora Weber von den Havelland Kliniken in Hennigsdorf. Frau Weber, ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und sich die Zeit genommen haben.
Ja, ich danke auch. Es war sehr schön, mit Ihnen zu sprechen.
Dankeschön. Danke für die Fragen von den Hörerinnen und Hörern. Mein Name ist Lennart Pyritz. Tschüss und bis bald.